Radio 1, live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
Willkommen zurück und wir freuen uns jetzt auf unseren nächsten Gast. Eins der wichtigsten Theater dieser Stadt startet Ende August in eine ganz besondere Saison. Es ist nicht irgendeine Spielzeit am Berliner Ensemble. Es ist die große Jubiläumsspielzeit für unseren nächsten Gast, denn er leitet das Haus jetzt im 10. Jahr. Und weil es so gut läuft, hat er seinen Vertrag im vergangenen Sommer gleich mal bis 2032 verlängert. Herzlich willkommen, hier ist der Intendant Oliver Rehse. Herzlich willkommen, wie schön. Nimm Platz.
Hallo, guten Abend.
Hallo, Oliver. Bevor wir schauen, was die kommende Saison so bringt, müssen wir unbedingt doch auch nochmal auf diese aktuelle, ja doch sehr, sehr erfolgreiche Spielzeit jetzt schauen. Wir hatten große, strahlende Abende, De Profundis mit dem grandiosen Jens Harzer, Heroes mit Alexander Scheer, aber auch so besondere Perlen wie das Bildnis des Dorian Gray oder auch Max Hobbs, Hauptmann von Köpenick. Wenn du auf diese Spielzeit guckst, kannst du so ein paar Momente benennen, in denen du wirklich dachtest, genau dafür mache ich Theater?
Ja, das fällt schwer auszuwählen. Es war tatsächlich eine unglaublich schöne Saison, eine sehr erfolgreiche Saison in künstlerischer und aber auch in Publikumshinsicht. Ganz besonders war unser Gastspiel in Taiwan. Wir waren gerade mit der Drei-Groschen-Oper in Taipeh und haben in einem fantastischen Theater, einen Bau von Rem Koolhaas, dreimal die Drei-Groschen-Oper gespielt, vor jeweils 1500 Menschen. Und das Publikum da reagiert nochmal ganz anders.
Wie denn ungefähr?
Amüsiert sich unheimlich. Gar keine Ehrfurcht vor Brecht, sondern unheimlich viele Lacher. Und unsere Schauspielerin Katrin Welisch, die gerade mit dem Helene-Weigel-Preis ausgezeichnet worden ist, die spielt ja den Tiger Brown. Und gerade auch dieses Spiel mit den Geschlechtern fand man da toll.
Super. Und dann ist ja auch wirklich auffällig, also das Publikum in Taipeh gut, aber das in Berlin ist ja auch wahnsinnig treu. Ihr hattet eine sagenhafte Auslastung. 98% der Aufführungen waren also wirklich immer besucht. Das heißt, das bestbesuchte Sprechtheater in Berlin. Und das bei diesem extremen Spardruck im Kulturbetrieb. Ich frage mich, wie habt ihr das hingekriegt?
Also erstmal muss man sagen, mit Prozentzahlen kann man gut lügen.
Ah, okay.
Deswegen ist es eigentlich interessanter zu gucken, wie viele Zuschauer wir tatsächlich hatten, wie viele Karten wir verkauft haben. Und das Ergebnis war tatsächlich ein absoluter Rekord für das Haus. Wir haben 227.000 Karten in Berlin verkauft. Wir haben nur 200 Mitarbeiter im Haus, Mitarbeiterinnen, und haben außerdem noch über 25.000 Karten auf Gastspielen verkauft. Wir haben also über 250.000 Karten verkauft. Und damit sind wir auch das Theater, das Sprechtheater, das in Berlin mit Abstand am meisten Tickets verkauft hat. Und ja, das stimmt. Es war insofern hart, weil wir ja alle richtig einen Schock bekommen haben, als wir damals im Humboldt-Forum vom Finanzsenator, der jetzt unser Kultursenator auch ist, Stefan Evers, so richtig die Leviten gelesen bekommen haben. Wir haben eine Sparrunde angekündigt bekommen, nachdem man uns im Jahr davor schon mal 1 Million weggenommen hatte von den Subventionen um weitere, damals hieß es 10-12%. Das hätte viele Theater wirklich mit dem Rücken an die Wand geknallt und hätte auch Häuser zerstört. Das ist dann abgewendet worden, aber auch, weil wir alle gemeinsam protestiert haben und ich, also übrig geblieben sind noch immer 3% Einsparungen, mehrere hunderttausend Euro. Und ich hoffe, dass dieses Signal, dass man den Theatern nicht so einfach was wegnehmen kann, weil man damit eine Struktur kaputt macht, die für unsere Stadt, glaube ich, ganz entscheidend ist, dass das nicht so einfach geht und dass das nach den Wahlen auch noch immer in Erinnerung sein wird.
Mhm. Wir kennen dieses Problem ja durchaus vom Radio, dass es immer heißt, die Quote muss stimmen, die Quote muss stimmen. Ich kann mir vorstellen, wenn man beim Theater doch auch sowas hat wie so einen Zwang zur vollen Kasse, dass man dann doch auch aufpassen muss, nicht ein sehr braves, ein sehr gefälliges Theater zu machen, dass man sich dann noch überhaupt traut, künstlerische Risiken einzugehen. Wie erlebst du das?
Ja, muss man aufpassen. kann man aber durch sehr gute Qualität bekämpfen. Mhm. Also wenn man Schauspieler hat wie die, die wir im Ensemble haben, du hast jetzt Jens Harzer genannt, der neu bei uns in Berlin ist, der Iffland-Ring-Preisträger, also einer der tollsten Theaterpreise, den hat er bekommen und der spielt als Solo zum ersten Mal in seinem Leben allein De Profundis, ein Text von Oscar Wilde. Das zum Beispiel ist ein total herausfordernder Abend. 1:50 Stunden, ein Schauspieler, ein Text von Oscar Wilde, im großen Haus, allein auf der Bühne vor 700 Menschen. Und wir haben das jetzt 30 Mal komplett ausverkauft gespielt. Wir gehen damit jetzt zu den Salzburger Festspielen, nächste Spielzeit nach Wien. Wir waren damit in Hamburg. Oder unsere Antigone in der Übersetzung von Hölderlin. Das ist, weiß Gott, sich nicht den Leuten an den Hals geworfen, ist aber wirklich grandioses Sprechtheater. Und da kommen halt die Berlinerinnen und Berliner, die lieben Schauspieler. Und darauf kann man, glaube ich, setzen.
Also genau, Jens Harzer ist das eine. Mir fällt auch sofort noch ein, natürlich Stefanie Rheinsberger. Das sind ja so richtige Zugpferde. Wie wichtig sind die dann auch für so ein ganzes Ensemble?
Naja, wir haben ja nicht nur 2, 3 sehr bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler. Da kann man eine ganze Reihe nennen. Bettina Hoppe, Constanze Becker, Pauline Knof. Wir haben aber auch Stücke wie Was ihr wollt oder Drei Schwestern im Programm, wo 10, 12 Schauspieler gemeinsam großes Ensembletheater machen. Und das ist für so ein Haus sehr wichtig, dass man Einzelne bei bestimmten Produktionen nach vorne stellt, aber auch immer wieder verschiedene Schauspieler. Und jetzt zum Beispiel in der nächsten Saison werden wir auch wieder verschiedene große Ensemblestücke machen. Und darauf freue ich mich, dass man da nicht nur auf den einen oder die andere guckt, sondern dass gerade das Zusammenspiel dann die Leute auch hinreißt.
Oliver, du hast 2017 das ja wirklich schwere Erbe angetreten von Klaus Peymann. Und der hatte das Haus ja 18 Jahre lang geprägt. Jetzt feierst du selbst 10-Jähriges. Hast du beim Antritt wirklich in Erwägung gezogen, dass du dieses Haus bis mindestens 2032 leiten wirst?
Nee, ich habe damals am Abend, wo wir ein bisschen gefeiert haben, als die Pressekonferenz durch war, als das klar war, dass ich das antreten werde, irgendwie zu meinen Töchtern so ein großes Uff gesagt, das haben wir jetzt mal. Und dann haben die gesagt, naja, jetzt musst du es nur noch gut machen. Und das ist mir sehr im Nacken geblieben. Und ich gebe zu, das hat auch ein bisschen gedauert, bis man den richtigen Griff so fürs Publikum auch in Berlin gefunden hat. Ich kannte das Berliner Publikum. Ich war 7 Jahre am Maxim-Gorki-Theater als Chefdramaturg, 8 Jahre am Deutschen Theater und jetzt also wieder in Berlin. Und am Anfang denkt man sich immer was aus und dann merkt man ziemlich schnell, dass das so nicht hinhaut.
Das finde ich jetzt aber doch hochinteressant. Wie würdest du das beschreiben? Was für einen Griff braucht's da? Was macht dieses Berliner Publikum aus?
Unsere Schauspieler haben mir am Anfang erzählt, wissen Sie, wir waren direkt davor in Frankfurt. Und die auch in Frankfurt gespielt haben, die haben gesagt, die Frankfurter waren so dankbar, dass wir da sind, dass Leute wie Wolfgang Michael, Constanze Becker, Valerie Ceplanova, Kathleen Morgenayer damals mit uns in Frankfurt gespielt haben. Die saßen immer vorne auf der Stuhlkante und waren ganz offen. Und das Berliner Publikum, das sitzt erstmal ein bisschen zurückgelehnt und hat so die Haltung, na, wollen wir mal erst mal sehen,
wir möchten was geboten bekommen.
Ob ihr hier richtig seid. Wir haben schon alles gesehen. Und dafür die richtige Mischung zu finden, im Moment sind es zum Beispiel nicht unbedingt die sogenannten Klassiker. Es sind Stücke, die ganz nah am Hier und Jetzt sind. Also zum Beispiel ein Abend, der heißt It's Britney, Bitch. Den hat Sina Martens zusammen mit Lena Brasch erfunden. Den spielen wir jetzt seit 4 Jahren über 130 Mal. Der hat in der kleinsten Spielstätte angefangen und ist jetzt im großen Haus und ist auch schon nach Taiwan gegangen. Oder ein Abend, der heißt Motherfucking Hood. Oder in der nächsten Spielzeit ein Abend, der heißt, es steht ein Haus in Ost-Berlin. Eine Recherche zum Thema Wohnen, Wohnungsnot, Heimatverlust, den Luise Vogt machen wird. Also solche Abende, wo man als Publikum das Gefühl hat, das hat was mit unserem Leben zu tun. Ich muss mich jetzt nicht unbedingt anstrengen, um zu fantasieren, was ich mit Don Carlos am Hut habe, sondern die Themen, die sind nah, ja, die sind nah am Leben, die sind nah an der Realität. Ich mache jetzt gerade, darf ich schon über die nächste Spielzeit reden oder machen wir das ein bisschen
später? Nee, wir spielen jetzt erstmal einen Song. Ja. Also die nächste Spielzeit, kann ich ja schon mal ankündigen, bedeuten 16 Premieren und du holst vor allen Dingen auch einen Weltstar ans BE. Darüber werden wir gleich sprechen müssen. Du musst uns auch sagen, was Heidi Klum mit dem Berliner Ensemble zu tun hat. Das alles besprechen wir nach diesem Song American Football mit Uncomfortably Numb. Sie hören Radio 1 live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin und nach wie vor ist Oliver Rehse vom Berliner Ensemble unser Gast. Hallo nochmal. Ja, Oliver, wir haben schon besprochen, wie grandios diese Spielzeit läuft, aber die Spielzeit 26-27, die startet am 29. August. Es gibt 16 Premieren in 3 Spielstätten, davon die Hälfte Uraufführungen, 3 internationale Koproduktionen. Ich frage wirklich ganz naiv, wie behält man da den Überblick? Also wie kommt so eine Auswahl überhaupt zustande? Hast du da ein 12-köpfiges Gremium, was dich berät, vorher mit dir gemeinsam auswählt? Also wie geht das?
Ja klar, wir haben die Dramaturgie, das sind 4 Dramaturginnen und Dramaturgen, die hauptsächlich lesen, rumfahren, Regiearbeiten angucken. Ich selber mache das auch, ich gucke mir an anderen Theatern Aufführungen an, ich lese viele Stücke. Es sind ja ehrlich gesagt noch viel mehr Stücke, mit denen man so umgeht. Wir haben 50 Stücke im Repertoire, 50 fertige Aufführungen, die wir auch in der nächsten Spielzeit im Wechsel spielen werden. Und wir planen die nächsten 3 Jahre. Also in Wahrheit geht man so mit 100 Produktionen um. Aber ich kenne die halt sehr gut, weil das ist nun mal mein Theater und das liebe ich sehr. Und von daher habe ich das drauf, kann ich schon so sagen.
Jetzt geht's los am 29. direkt mit einer Premiere und zwar Peter Handkes neues Stück. Schnee von gestern, Schnee von morgen. Was ist es, was dieses Stück zum perfekten Opener macht?
Die Herausforderung, die darin liegt. Also Peter Handke, der über 80-jährige Literaturnobelpreisträger, ist ein sehr besonderer Schreiber und er hat sich gewünscht, dass für sein ganz neues, spätes Stück, das schon zwischen Buchdeckeln erschienen ist, eben Jens Harzer auf der Bühne stehen soll, zusammen mit Marina Galitsch. Und Jossi Wieler ist auch ein Wunschregisseur von ihm, der hat mehrfach Texte von Peter Handke inszeniert. Und die Uraufführung ist bei den Salzburger Festspielen, weil Peter Handke als Österreicher auch da den Wunsch hatte, dass das in Salzburg rauskommen möge. Und die Festspiele haben uns angesprochen, ob wir das koproduzieren wollen. Das ist natürlich, ich empfinde es wirklich als Ehre, dass Handke sich da von uns inszeniert sehen möchte. Das wird bestimmt kein einfacher, aber auch, was ich so von den Proben höre, ein sehr überraschender Abend. Nicht heilig, sondern Handke hat ja trotz seines Alters Leichtigkeit, er hat Humor, er geht mit den großen, manchmal auch mit den letzten Themen um, aber er schreibt dann auch über den Tanz, über die Jukebox, über Popsongs, über das Hüpfen. Also ich glaube, man wird schon überrascht sein, wie 2 ganz tolle Menschen auf der Bühne diese Sprache zum Tanzen bringen.
Ja, und die wahrscheinlich größte Sensation, müssen wir ganz klar sagen, das ist Tilda Swinton. Tilda Swinton spielt ab dem 9. Februar bei dir. Und zwar für das Stück Man to Man, Jacke wie Hose. Manfred Kage wird da inszenieren.
Nein, das ist ein Stück.
Ach so, das ist ein Stück von ihm?
Von Manfred Kage, ja.
Und sie spielt das nach 30 Jahren, sie kommt nach 30 Jahren zum ersten Mal wieder auf die Theaterbühne, so rum, ne?
Soll ich es mal sagen?
Ja, bitte.
Ja.
Sag's mal.
Tilda Swinton hat nicht viel Theater in ihrem Leben gespielt. Und sie hatte eine 30-jährige Pause. Und sie hat dieses Stück schon mal gemacht und auch mit demselben Regisseur, Stephen Unwin. Und das Royal Court, an dem das damals lief, hat mit ihr zusammen ausgeheckt, dass die beiden das nochmal machen, bestimmt auch ganz anders. Aber tatsächlich ein Stück von Manfred Kage, der einer der Assistenten bei Helene Weigel war, am Berliner Ensemble. Und von daher hatte Tilda, wie ich jetzt sagen darf,
du hast es
den
gut.
Wunsch, ja, ich spreche ein großes Wort gelassen aus, fällt mir aber leichter, weil meine Tochter auch Tilda heißt, Und die heißt wirklich Tilda. Und Tildas Swinton heißt nämlich eigentlich Mathilda.
Aha.
Aha, genau. Also Tilda Swinton hatte tatsächlich den Wunsch, in Berlin zu spielen, am Berliner Ensemble. Und diesem Wunsch konnten wir uns nicht entziehen, das ist klar. Es ist wirklich sehr außergewöhnlich. Ich höre auch, dass sie aufgeregt ist, auch vor der Londoner Premiere, die jetzt im September sein wird. Und dann kommt sie tatsächlich für einen Run von 8 Vorstellungen nach Berlin. Und wenn man nicht Mitglied im Freudeskreis werden will, womit man dann nämlich Vorkaufsrecht hätte. Und
vielleicht auch irgendwann mal Tilda sagen darf.
Wer weiß, ja, kann schon sein. Dann kann man immer noch ganz normal versuchen, Karten zu kaufen. Dann allerdings wird man an einer Art Verlosung teilnehmen, weil wir dann nicht einfach dem einen oder der anderen das zuteilen wollen, sondern für den Rest der Karten wird gelost.
Mhm. Ja, Mensch, Frank Kastorf, der ist ja dem Haus auch im Grunde seit Beginn verbunden und der inszeniert dann ab September Klaus Manns Exilroman Mephisto. Das ist ja die Geschichte eben von dem Opportunisten Gustav Gründgens in anderem Gewand. Ist das möglicherweise auch eine bewusste Warnung an die Kunstszene in dieser Zeit?
Also Frank Kastorf ist ja immer gut dafür, sich richtig aufzuregen. Und wenn der sich richtig aufregt über ein Thema wie zum Beispiel die Gefährdung des Künstlers durch die Macht, die Verführung durch die Macht, dann thematisiert er, glaube ich, unser aller Rolle. Und in den Zeiten, wo wir gegen rechts kämpfen, also wir tun das auch, indem wir viele Veranstaltungen machen, die zum Beispiel das Thema, kann man die AfD verbieten, zum Gegenstand haben. Das haben wir auf der Bühne des Berliner Ensembles von Experten diskutieren lassen. Wir haben ein großes Solidaritätskonzert gemacht gegen das Schweigen, wo wir uns gegen den Antisemitismus gewendet haben. Und ich glaube, wir müssen uns alle fragen, was täten wir denn? Was täte man selber denn, wenn es eine AfD-Regierung in einem Bundesland gäbe und man möchte da ein Theater leiten? Nimmt man dann so einen Job auch aus den Händen von Politikern, die man wirklich, wirklich nicht an der Macht haben möchte und von denen man wirklich nicht möchte, dass sie kulturpolitische Entscheidungen treffen können? Da soll man sich gar nicht so drüber erheben, sondern ich finde, das müssen wir uns fragen. Und da, glaube ich, ist Frank Kastorf der Richtige. Der wird mit einem großen Ensemble, mit lauter Schauspielerinnen und Schauspielern, mit denen er noch nie gearbeitet hat, Constanze Becker, Kathleen Morgeneier, Marina Galitsch, Sebastian Zimler, Jens Harzer, wird er diese Figur Henrik Höfgen, Haha, wie GG, Gustav Gründgens, thematisieren. Und das ist ja Berlin. Gründgens war ja damals Intendant am Schauspielhaus am Gendarmenmarkt, da wo heute das Konzerthaus steht. Das ist ja ganz nah. Und mir ist das Thema vertraut. Ich habe mal einen Abend gemacht, der hieß Emmy Göring an der Seite ihres Mannes. Ich habe mal die Tagebücher von Josef Goebbels auf die Bühne des Deutschen Theaters gebracht. Ich finde das, ich habe mal einen Gang durch Auschwitz inszeniert, den Peter Weiß, der große jüdische Schriftsteller, über seine eigene Vergangenheit inszeniert hat. Also mir ist diese Auseinandersetzung mit der deutschen Schuld wichtig.
Vielleicht noch ein eher popkulturelles Stück noch mal zum Abschluss, nämlich zum Ende der Spielzeit am 7. Mai. Da wird es noch mal richtig wild in der Uraufführung. Leider kein Foto für dich. Da nimmt
du sich, sagst ja schon so schön. Ja.
Fritzi Wartenberg nimmt sich eben dieses Phänomen der Model-Casting-Shows vor. Und da geht es eben um Body-Shaming, um Sexismus, um dieses patriarchale Stockholm-Syndrom des Publikums, wenn man das so nennen will. Und das ist wahrscheinlich genauso ein Stück, wie du es vorhin ja auch schon beschrieben hast, was wahrscheinlich auch einfach viele, viele Zuschauerinnen und Zuschauer finden wird, weil es so heutig ist, weil es genau im Hier und Jetzt spielt und die Leute auch abholt, die jünger sind, die vielleicht auch sonst so nicht ins Theater gehen.
Da bin ich ziemlich sicher. Das wäre noch vor 10 Jahren nicht so einfach gewesen. Da hätte man gedacht, das ist vielleicht eher was fürs neue Haus und nicht für die große Bühne. Inzwischen bin ich ganz sicher. Die Fritzi Wartenberg ist eine Regisseurin, die ist bei uns, sage ich mal, etwas altväterlich groß geworden, weil sie im jungen Regie-Nachwuchsprogramm Works ihre ersten professionellen Schritte in Deutschland gemacht hat. Sie hatte eine kleine Truppe in Wien und ist dann zu Works nach Berlin gekommen, wurde dann hier nicht nur von uns entdeckt, wir haben sie selber gleich weiter beschäftigt. Sie hat im Neuen Haus inszeniert, sie hat auf der großen Bühne Biedermann und die Brandstifter gemacht. Sie ist auch ins Burgtheater gegangen. Sie hat da mit Steffi Rheinsberger einen Knallererfolg gehabt und Sissi auf die Bühne gebracht. Und Fritzi Wartenberg ist so ein tolles, junges Talent, eine ganz starke, junge, weibliche Regiehandschrift. Und ja, nachdem zum Beispiel auch Sophie Passmann mit Pick Me Girls bei uns selber gespielt hat, glaube ich auch, hier werden starke Autorinnen auch schreiben für diesen Abend. Also das ist jetzt nicht so eine so ein Doku-Theater, sondern es ist ein sicherlich feministisches, kämpferisches, freches, bestimmt auch pointiertes Theater mit sehr, sehr interessanten Autorinnen, die dafür schreiben werden.
Also auch das ein Stück, auf das wir uns schon jetzt freuen dürfen. Oliver Rehse, vielen, vielen Dank für diesen Ausblick. Der Vorverkauf für die Jubiläumsspielzeit läuft übrigens seit dem 3. Juli. Sichern Sie sich Tickets. Es geht um Geschwindigkeit. Vielen Dank.
Und ich wundere mich total, dass du nicht Mutter Courage erwähnt hast. Mensch, das machen wir auch noch.
Nächstes Mal.